SWR 2 Essay.
Das ist Uwe B. Uwe B. ist Nazi und wohnt in Deutschland. Klingt komisch, ist aber so. Und weil der Uwe, als er noch ganz klein war, sich oft ganz doll einsam fühlte und in der DDR gelebt hat, wo es nicht schön war, hat er jetzt einen richtig guten Freund. Der heißt auch Uwe und ist auch Nazi und kommt auch aus der DDR. Und zusammen wohnen sie in einer Wohngemeinschaft in einem schönen alten Haus und das ist in Zwickau. Das ist eine ganz, ganz kleine Stadt weit im Osten. Und dort treffen sich die Leute am liebsten auf dem Bahnhof oder vor dem Bahnhof und trinken zusammen Bier. Überall im Osten. Nicht nur in Zwickau. Klingt komisch, ist aber so. Und weil der Uwe und der Uwe sich ganz doll lieb haben und damit das nicht so auffällt und weil zum ganz, ganz doll Liebhaben auch immer eine Frau gehört, haben sie noch eine ganz, ganz gute Freundin, nämlich die Beate. Da haben wir also den Uwe und die Beate. Die Beate ist nicht arbeitslos, wie die ganzen anderen Leute in Zwickau und im Osten. Denn die Beate arbeitet jetzt beim BKA. Nur halbtags, aber immer viel zu tun. Klingt komisch, ist aber so. Und wenn der Uwe und die Beate sich nicht gerade ganz, ganz dolle lieb haben, spielen sie Pogromli. Haben sie sich selbst ausgedacht, ist aber so ähnlich wie Monopoly. Das kennt ihr bestimmt. Oder sie machen ihre Wohnung schön gemütlich, weil es ein Nazi immer ganz kuschelig braucht. Oder sie hören Störkraft. Das ist eine Popband. Die machen deutsche Volkslieder. Und das sind Lieder, die für das Volk sind. Oder sie gucken Cindy aus Marzahn. Von der haben sie sogar eine Autogrammkarte. Die kommt nämlich auch aus der DDR, ist aber kein Nazi. Klingt komisch, ist aber so. Am liebsten liest die Beate das Buch 1000. Die besten Backrezepte. Und dann backen und kochen sie gemeinsam ganze Nächte durch. Da wird der Teig geknetet, der Ofen angeheizt. Der Uwe und die Beate. Und dann stellen sie sich im Kreis auf und dann pressen sich die drei Nazis ganz dolle aneinander. Hier und hier und hier auch. Und da muss auch noch das kleine tschechische Dings mit dem Schalldämpfer dran, damit das alles richtig funktioniert. Klingt komisch, ist es aber nicht.
Im Netz der Spinnenfrau. Oder 10 Versuche über den NSU. Ein Radio-Essay von Clemens Meyer.
Ich bin auf dem Weg ins Altenpflegeheim Martin Andersson Nexe im Südosten von Leipzig. Dort lebt Beate Zschäpe seit ihrer Haftentlassung vor wenigen Wochen. Auf meine Frage, ob sie wisse, dass der Namensgeber des Heimes ein sozialistischer Schriftsteller gewesen war, wird sie nicht antworten. Es wird ein langes Schweigen zwischen uns herrschen, bevor dann später endlose Sätze aus ihr herausbrechen werden, Geschichten, Sätze, als ob sie spüren würde, dass ihr nicht mehr viel Zeit bleibt nach all dem Schweigen. Und ich mich später fragen werde, während ich die Gesprächsprotokolle abhöre, ob die Lügen in einem Leben aus Lügen, Tarnung, Untergrund, Lügen irgendwann zur eigenen und einzigen Wahrheit werden.
Blood simple.
Beziehungsweise Lügen und Wahrheit zu einer eigenen Form des Bewusstseins verschmelzen. Wie schrieb Louis Ferdinand Céline vor mehr als 100 Jahren in Reise ans Ende der Nacht? Man muss sich entscheiden.
Sterben oder lügen.
Oder lügen. Beates Reise in die Nacht hatte vor langer Zeit begonnen. Für sie und ihre beiden Mitkämpfer Uwe B. und Uwe M. endeten die Lügen 10-mal. Mit 10 Toten. Und das war ihre Wahrheit, ihre Aussage. Céline wurde ein Antisemit, ein Faschist, Er wurde nicht als Antisemit und Faschist geboren, aber ab einem bestimmten Zeitpunkt logen in seinen Augen die anderen. War die Welt, in der er lebte, eine Lüge? Der NSU ging aus dieser Lüge in einen Untergrund, webte um sich ein Netz aus anderen Lügen, während er, der NSU, im Grund seines Herzens glaubte, der einzigen rassischen Wahrheit durch Kampf den Weg zu bahnen. Celine tötete nicht. Er schrieb einige großartige Bücher. Ist seine Reise ans Ende der Nacht nicht ein Schrei?
Ein Schrei.
Ist seine Reise ans Ende der Nacht nicht ein Schrei in die Nacht? Ein Schrei gegen Krieg, gegen den Kapitalismus, gegen die Armut? Oder drängt all das den Helden in einen Zynismus, in eine Resignation, in einen Nihilismus? Am Ende verliert sich der schrille Signalpfiff eines Schleppers über die Flüsse und Kanäle in der Dunkelheit. Und wie ist die Welt, wie sind die Straßen, durch die ich zum alten Pflegeheim Martin Andersson Nexø laufe, um die weißhaarige Beate zu befragen? Sind die Straßen unsicher? Sind sie leer? Ist dort nun endgültig das Hinterland der Kriege, wie es die russische, in Sibirien,
Hinterland mit Gulag,
in Sibirien geborene Philosophin Oksana Timofejewna 2016 nannte, das Hinterland der damaligen Kriege im Nahen Osten, im Orient, in Afrika.
Kriege.
Ein Roman über Beate und den NSU schreiben, einen historischen Roman, Fakten ordnen, wenig fiktionalisieren, die Stimmen ordnen, die Akten lesen, die Fiktion schleicht sich ein, weil die Lücken so groß sind, Höhlen im Untergrund. Was für Schatten sahen die drei dort an den Wänden? Warum Untergrund und nicht Widerstand? Wie einen Roman schreiben über den NSU, der kein Thriller ist? Ein historischer Roman, ein Roman aus Sprache, dunkle Poesie der Gewalt. Drei Kinder verlieren sich, als und bevor ein Land untergeht, 10 Menschen sterben, werden getötet. Eine Reise ans Ende der Nacht. Es gibt ja Thriller und Romanähnliches über den NSU. In der Zeit des großen NSU-Prozesses erschien einiges, aber alles auf Spannung angelegt, auf Verschwörung angelegt.
Ich sehe dich vom Fenster des Pflegeheims aus, wo ich stehe. Und auf die leere Straße blicke. Du läufst langsam. Hast du Angst, mich zu treffen?
Der Selbstmord der beiden Uwes wurde in einem dieser Thriller in Frage gestellt. Dasselbe in der Zeitschrift Kompakt. Dazu später mehr.
Was wissen wir heute über die Propagandazeitschrift Kompakt? Steht sie neben dem Stürmer? Oder wird sie in dieser Zukunft nur als das Organ einer radikalen Weltleugnung gesehen? Gilt Kompakt in unserer Zukunft als eine Alternative für das Herausschürfen von Informationen? Ein Artefakt? Fakten sind tot.
Fakten sind tot!
Oder ist das alles vergessen? Vergangen wie Tränen im Regen, wie es der Replikant Roy Batty ausdrückte.
Ein Interesse der Dienste, diese Causa zu verschleiern, wurde vielfältig suggeriert. Wer war V-Mann? Wer berichtete wem? Wer schuf wen? Welcher V-Mann arbeitete in beide Richtungen, beziehungsweise nur in eine Richtung effektiv? Der V-Mann des V-Manns? V-Mann-Witze. Sitzt ein V-Mann im Internetcafé, kommt Uwe 1 mit seiner Knarre rein. Ey, grüß dich, Kollege. Kommt ein Ex-Stasi zum Verfassungsschutz. Die drei kleinen V-Männer. Nichts hören, nichts sehen, nichts sagen. Schein-V-Männer. Doppel-V und Vogel-V. V1, V2, die Enten der Parabel. Polka! Ein Roman über den Irrsinn dieser damaligen Welt, den Irrsinn des Terrors ohne Namen.
Kapitän Nemo war auch unbekannt. Agierte 20.000 Meilen unterm Meer, bevor er durch einen Zufall entdeckt wurde. Er kämpfte seinen Kampf tiefer, so viel tiefer, als wir uns vorstellen.
Einen Roman über den NSU schreiben ohne Sätze wie »Dann bleibt mit einem Mal die Zeit stehen«, wenn ein Ausnahmemoment beschrieben werden soll. »Dann bleibt mit einem Mal die Zeit stehen«. Ein Roman ohne sprachliche Klischees, aber die Zeit blieb stehen. Ich gehe sehr langsam in Richtung des alten Pflegeheims. Sind wir im Hinterland der Kriege?
Hinterland ist abgebrannt.
Einen Roman schreiben. Das Hinterland des NSU war das Gebiet der ehemaligen DDR. Dort mordeten sie nicht. Fiktion sind keine Lügen. Sie Irrsinn und Kolportage, auch hier, wie es beim Philosophen Ernst Bloch heißt. Bloch weiter. Utopische Reste, wie sie die kapitalistische Demokratie und danach der Faschismus vorsetzen, waren lauter Betrug. Entweder objektiver, mit persönlicher Selbsttäuschung oder durch und durch bewusster, überlegter. Ein Roman aus Betrug und Lügen. Schopenhauer?
Nicht der auch noch.
Die Welt ist meine Vorstellung, keine Wahrheit ist gewisser.
Und was soll uns das jetzt sagen?
Die Vorstellung, die sie von ihrer Welt hatten, brachte sie zum Morden. Eine Art Psychose. Verformung und Vergiftung des Geistes. Einen Vernetzungsroman über den NSU, wie Joyce, der einen Vernetzungsroman schrieb, einen Interaktionsroman schrieb. Sieht man Pogromli, erwacht das Spiel zum Leben. Sieht man Beates Katzen, sehen wir durch die Augen der Katzen. Trinkt Beate Sekt, erfahren wir von der Enteignung der Sektkellerei im Jahre 49. Oder doch Kolportage. Fortsetzung folgt? Ein Negativ-Helden-Epos, dunkle Argonauten auf dem River Styx, Breivik und der NSU oder die Schlachtung der sie erschaffenden Welt.
Die Realität. Ist es diese Ansammlung schwarzer Zeichen? Diese Stimmen?
In welcher Welt leben wir? Gelten Sie, die drei Mitglieder des NSU, in dieser Zeit, in der ich zum alten Pflegeheim Martin Andersen Nexö laufe, durch leere Straßen laufe, als Helden? Sind sie vielleicht heimliche Helden einer Bewegung, die sich, weil doch Untergrund verästelt haben muss, verzweigt haben muss? Oder waren dort unten außer ihnen wirklich nur Schatten in den Höhlen? Und wo war oben? Und wo war unten? Ein Untergrund, ein Widerstand? Die Höhlen von Gaza sind die Adern von Gaza.
Die Höhlen von Gaza sind die Adern von Gaza.
Eine Resistance, eine RAF, so zeigt uns die Geschichte, funktioniert nur mit einem Netzwerk, einem Aderwerk von Unterstützern, die es, wie die Akten und Gerichtsprotokolle zum Fall des NSU zeigten, zahlreich gab. Nach ihrer Entlassung aus der Haft wurde Beate direkt ins Altenpflegeheim in Leipzig gebracht. Kontakte zu alten oder neuen Kameraden wurden nicht festgestellt. Wurde sie... Ist sie vergessen?
Als Kind träumte ich davon, etwas Besonderes zu werden, so wie jeder, so wie man da denkt. Als Feuerwehrmann bist du was Besonderes. Als Astronaut bist du was Besonderes. Und ich habe immer geglaubt, dass diese Zeit, in der man dann was Besonderes ist, sich unendlich dehnt, dass die nie aufhört. Ich habe ein Buch, ein Kinderbuch, immer wieder gelesen. Da war ich vielleicht 11 oder 12. Die lila Kugel. Da ging es um ein Mädchen, ein sowjetisches Mädchen, also eine Russin, und die reiste mit einem Raumschiff. Ein kleines Mädchen in den Weiten des Alls.
Fortsetzung folgt.
Shoot 'em up, destiny. Bang, bang, shoot 'em up to the moon. Bang, bang, shoot 'em up, 1, 2, 3.
1, 2, 3, 4.
I wanted to be a spaceman. That's what I wanted to be. But now that I am a spaceman, nobody cares about me.
Martin Andersen Nexö beschreibt in seinem mehrbändigen Roman Pelle der Eroberer, erschienen von 1904 bis 1910, das Leid und die Entbehrungen schwedischer Wirtschaftsflüchtlinge, die arbeitssuchend nach Dänemark kommen. Der junge Pelle, der mit seinem Großvater auf die dänische Insel Bornholm kommt, erfährt Ausgrenzung und Ausbeutung der einfachen Landarbeiter, Diskriminierung und Ausbeutung der schwedischen Glückssucher. Er sieht die Unmenschlichkeit dieses Agrarkapitalismus, schwedisch oder dänisch.
Proletarier aller Länder.
Geht nach Kopenhagen, sieht den puren Kapitalismus der Städte, schließt sich der Arbeiterbewegung an. Er glaubt an die Zukunft. Trotzdem er aufgrund seines Engagements im Gefängnis war, glaubt er, wie er es einst als Kind glaubte, die Zukunft erobern zu können. Nexö galt lange als Arbeiterschriftsteller, kam selbst aus einem der ärmsten Stadtteile Kopenhagens. Er durchlief eine Volkshochschule, war als Künstler weitestgehend Autodidakt. Als Mitglied der Kommunistischen Partei Dänemarks musste er vor den Nazis fliehen. Er war eine Art skandinavischer Widerpart zu Knut Hamsun, der, ein großer Schriftsteller, der klassischen Moderne verhaftet, sich in Blut und Boden, Volk und Landideen verlief.
Was heißt verlief? In euren Augen verlaufen wir uns, doch in anderen Augen verschwinden wir. Es geht um Land und Herkunft und Tradition, Dinge, die uns seit Jahrhunderten prägen. Die Besonderheiten einer Kultur, gleich welcher Kultur, ergeben sich doch aus einer Entwicklung, die irgendwann Tradition wurde. Und warum? Weil sie bewährt und schön war.
Ist es so, dass man immer im Hinterkopf haben muss, dass der andere vielleicht doch recht hat? Wir werden untergehen, wir werden...
Nexö ging 1951 in die Deutsche Demokratische Republik, beziehungsweise siedelte in die Deutsche Demokratische Republik um, beziehungsweise über. Er wurde im hohen Alter eingeladen von hohen Politikern der Deutschen Demokratischen Republik, nachdem er, Nexö, zuvor viele Lesereisen durch die Deutsche Demokratische Republik unternommen hatte. Martin Andersen Nexö blieb schließlich in der DDR. Er träumte den Traum des jungen Pelle, Eroberer zu sein. Kommunismus und Sozialismus in eine strahlende Gleichheit der Menschen, vor allem der Arbeiter, der Unterdrückten, münden zu sehen.
Nexö verließ seine Heimat, zog nach Dresden, weil er eine neue Heimat fand. Ein kleines Land, ein anderes Deutschland, ein neues Deutschland, das den Traum vom Sozialismus träumte.
Anmut spart nicht, noch Mühe, Leidenschaft nicht, noch Verstand, dass ein gutes Deutschland blühe, wie ein anderes gutes Land, dass die Völker nicht erbleichen wie von einer Räuberin.
Bevor er nach Dresden zog,
ach, Dresden,
ließ sich Nexö in Radebeul vor den Toren Dresdens nieder, wo Karl May starb, wo Karl May seine Villa Bärenfett einrichtete, wo Karl May in seiner Villa Bärenfett starb, sich erinnernd an seine großen Stunden, seine Reisen in den Orient, über die Balkanroute, durch die Schluchten des Balkan, der all jene Orte bereiste, in denen heute der Irrsinn der Kriege herrscht. Das würde der Pazifist May dazu sagen und schreiben. Dr. May, der Frau Suttner, die große Pazifistin, verehrte und die ihn ebenfalls bewunderte.
Empor ins Reich des Edelmenschen.
Dr. May, der verboten war in der Deutschen Demokratischen Republik. Bis Anfang der 80er Jahre
galt er als deutschnational.
Hitler liebte die Romane des Dr. May. Weil der deutsche Siegfried als Old Shatterhand bzw. Kara Benemsi die Überlegenheit der deutschen Rasse in aller Welt bewies. May selbst war ja ein kleiner Mann, ähnlich wie der Führer.
Der Führer.
Minderwertigkeitskomplex beladen. Hitler ignorierte scheinbar Old Shatterhands gemischtrassige Freundschaften. Indianer, Nordafrikaner, sogar ein Neger war unter den Freunden Dr. Mays. Quimbo, ein wackerer Basuto-Kaffer.
Stopp. Ein Südseekönig. Hanna Müller sagte 1985 anlässlich der Verleihung des Georg-Büchner-Preises: Ich bin ein Neger. Und er wies damit auf bestimmte koloniale Mechanismen hin. auch auf bestimmte koloniale Mechanismen der Sprache. Er war der Neger im Westen.
Fidschis Neger Dönerfresser. Jargon der Rechten, Jargon des NSU. Neger waren Anfang der 80er häufig Gewaltverbrechen ausgesetzt in der DDR. Beispielsweise wurde ein Neger 1988 aus einem fahrenden Zug geworfen. In den 90ern setzte sich das fort. Ein Neger wurde in Magdeburg zu Tode gehetzt, noch viel später einer in Dessau verbrannt. Als in den 70ern und 80ern vermehrt Schwarzafrikaner aus sozialistischen Brüderstaaten,
Schwesterländern,
Brüderstaaten kamen, war es vielerorts schnell vorbei mit der
internationalen Solidarität.
Es wurde behauptet, dass Fidschis, also Vietnamesen, in der späten DDR der 80er Jahre sehr beliebt waren, weil sie Jeans nähen konnten, still und freundlich und vor allem klein waren. Später mit Zigaretten handelten. Der Angriff auf den mit Fidschis bewohnten Plattenturm in Rostock-Lichtenhagen im Spätsommer des Jahres 92 war angeblich nur ein Irrtum.
Ein Irrtum.
Weil man dort russische,
sowjetische
Aussiedler vermutete. Und Rumänen, die zum Teil vor den Plattenturmen kampierten. Der ostdeutsche umgangssprachliche Begriff Fidschis erklärt sich aus der eher freundschaftlichen Umformung des Wortes Vietnamesen, das im Osten gerne Fitmanesen ausgesprochen wurde, in Fidschis. Wahrscheinlich in Sachsen. Oder auch in Berlin zuerst genutzt. Dass nach der Wende diese angebliche Freundlichkeit in Jagdszenen umschlug, ist dem unbeaufsichtigt ausbrechenden Vulkan 89-90 zu verdanken.
Und nicht uns selbst.
Trat klirrend. Träum ich, sehe ich, was ich sehe. Ein Kind in Rüstung, Harnisch und Visier.
Beates Vater war Rumäne.
Anfang der 80er Jahre durften die Romane des Dr. May auch im Osten erscheinen. Angeblich gab Honecker persönlich den Anstoß, da er gerne Western schaute in seinem kleinen Privatkino. Auch Tito, dessen Versuch eines Völker- und Religionen einenden Sozialismus Anfang der 90er Jahre endgültig im Blut versank, sah sehr gerne Western in seinem kleinen Privatkino.
Wir schweifen ab.
Kino! Beate wuchs auf mit den westdeutschen Karl-May-Verfilmungen, die im Zuge der Veröffentlichungen der Romane Dr. Mays nun auch 20 Jahre nach ihren Premieren in den Kinos der DDR laufen durften. Gedreht wurden diese Filme in Jugoslawien, dessen Versuch eines blockfreien, multiethnischen Sozialismus Anfang der 90er endgültig...
Das Blut der frühen 90er. Der Zerfall des Sozialismus. Die blutige Geburt des NSU.
Es liefen auch einige rumänische Filme in Beates Kindheit. Jungskram, eher was für die beiden Uwes. Ost- und westdeutsche Neonazis, nun gesamtdeutsche Neonazis, gingen Anfang der 90er als Söldner auf Seiten paramilitärischer kroatischer Kampfverbände, einer Art Neo-Ustascha, in die Jugoslawienkriege, kämpften und mordeten in Bosnien-Herzegowina, Kroatien, an den Grenzen, die verschwanden und wieder auftauchten, schossen und töteten an den alten Drehorten der Karl-May-Filme im Velebit-Gebirge.
Wer kennt schon noch rumänische Western wie Johnny schießt quer oder die rumänischen Abenteuerfilme?
Das Land meines Vaters.
Es gibt keinen einzigen Satz Beates über ihren Vater. Selbst ihre Mutter schien ihn nicht kennen zu wollen. Sie hatte ihn wohl während ihres Studienaufenthalts in Bukarest kennengelernt.
Unausgesprochenes bestimmt die DDR. Ein dunkles Konglomerat aus Unausgesprochenem, nicht Eingestandenem.
Immer wieder die Vergewaltigungen durch russische Soldaten.
Sowjetische.
In fast jeder ostdeutschen Familie vorhanden. Anders als im Westen. Und Dresden als Prinzip. Man hat uns zerstört zu einem Zeitpunkt, als das nicht mehr nötig war. Die barocke Schönheit sinnlos zerstört. Der unter den Teppich gekehrte Tod des Afrikaners. Die unter den Teppich gekehrte Existenz alter und neuer Nazis. Alltagsrassismus.
Eine ganze Reihe dieser in DDR-Kinos der 80er Jahre gerne gezeigten rumänischen Abenteuerfilme handelte von einem Revolutionär, einem Aufständischen, der in den Untergrund ging, der die gelbe Tulpe genannt wurde.
Die gelbe Rose.
Der gegen die K&K-Fremdherrschaft kämpfte und einen gewaltigen Revolver besaß, dessen Trommel aus mindestens 20 Läufen bestand, durch dessen Feuerkraft er seinen Feinden stets überlegen blieb.
Die Feuerkraft des NSU beruht auf 10 Läufen. 10 Lebensläufe. Ausgelöscht.
Und Martin Andersen Nexel, der in Dresden begrabene dänische Kommunist, der einst das Elend der schwedischen Wirtschaftsflüchtlinge und die Not der Arbeiter beschrieb, steht im Dresden der Jahre 2014 bis 17 und sieht ein anderes Kollektiv, als das von ihm erträumte. Und der greise, längst gestorbene Sozialist sieht seinen greisen, längst verstorbenen Traum in Angst und Kleinheit erstickt. Sieht die einst als Mahnmal dienende Ruine der Frauenkirche,
nie wieder Krieg, nie wieder Krieg,
auferstanden aus Ruinen, als wäre nichts gewesen.
Die Wunde vernarbt, schief.
Und der alte Martin Andersen Nexel, der fern der Heimat starb, dem die Deutsche Demokratische Republik ein Stück fremde Heimat geworden war, sieht Menschenmassen, Bewegungen, die er nicht versteht, in dieser ihm unbekannten, fragmentarischen Zeit, sieht Menschenmassen, die bewahren wollen um jeden Preis. Und der alte, wieder sterbende Martin Andersen Nexel kennt den Preis und kennt die Währung.
Dritter Versuch.
Dem Volk gehören Wald und Tiere und die Fische in der See und was die Erde birgt und was die Erde treibt. Das rote Kupfer in den Tiefen und auf dem Feld der weiße Klee und was der Schreiber in die Kontobücher schreibt, gehört dem Volk. Das weite Land gehört dem Volk, das tiefe Meer. Und meine Hand gehört dem Volk und mein Verstand und mein Gewehr. Dem Volk gehört die Macht, die Himmelsraum und Schwergewicht besiegt, das Schloss im Park, im schwarzen Tale die Fabrik, der Bücherwissen und der Reichtum, der an Stahltresoren liegt. Die deutschen Länder und die Deutsche Republik gehört dem Volk, das weite Land gehört dem Volk, das tiefe Meer und meine Hand gehört dem Volk und mein Verstand und mein Gewehr. Dem Volk gehört das Glück des Tages und das Glück der stillen Nacht, des Winters Freude und der Mai, der Blütenschneid, des Lebens Schweiß und heiße Sonne und der Sonne Sommerpracht. Das Glück des Friedens und des Friedens gute Zeit gehört dem Volk. Das weite Land gehört dem Volk, das tiefe Meer. Und meine Hand gehört dem Volk und mein Verstand und mein Gewehr. Kurt Bartel, genannt Kuba.
Vier. Das Kollektiv.
In der Wendezeit und zu Beginn der 90er bildeten sich in ostdeutschen Städten spontan klatschende Kollektive, wenn es zu Übergriffen auf Ausländer durch Neonazis kam. Bürger, Männer, Frauen, Halbwüchsige scharten sich um das Geschehen und klatschten rhythmisch. Das Ganze erlebte einen Höhepunkt 1992 in Rostock-Lichtenhagen, so wie sie vor wenigen Jahren und Monaten noch bei beliebten Unterhaltungssendungen wie »Ein Kessel Buntes« rhythmisch mitklatschten oder auf Parteiveranstaltungen. Die ewige Sehnsucht nach dem Kollektiv, nach dem verlorenen Kollektiv.
Parteiveranstaltungen? Als Massenevent? Ende der 80er? Nein, eher nicht. Das Kollektiv formte sich neu und bewegte sich in eine andere Richtung. Übernahm wenig später den Versuch einiger weniger Mutiger, den Staat, den Sozialismus von innen heraus zu reformieren.
Sie hat uns alles gegeben, Sonne und Wind, und sie geizte nie. Wo sie war, war das Leben. Was wir sind, sind wir durch sie. Sie hat uns niemals verlassen. Fror auch die Welt, uns war warm. Uns schützt die Mutter der Massen, uns trägt ihr mächtiger Arm.
Die Partei, die hat immer Recht und Genossen, es bleiben dabei.
4. Chiffren und Codes.
Für das Leben im Untergrund sind Codes notwendig, die aber auch im Obergrund gebräuchlich sind, in bestimmten Kreisen.
Es keiner Nacht bedarf im ewigen Kreis.
Und von denen einige sogar in die Popkultur eingegangen sind. Denkbar ist ein Verständigungssystem aus Zahlen. Eine Entwortung der Welt. Imaginierte Strichcodes in den Armen der Opfer. 1 bis 10. Gleichzeitig eine Umwortung von Fakten. Ein Mensch wird zu einem Dönerspieß. Der Volkstod droht.
In langer Reihe folgten ihm gezwungen so viele Leute, dass ich kaum geglaubt, dass je der Tod so vieles Volk verschlungen.
74 steht für den 7. und 4. Buchstaben des Alphabetes und dient als Abkürzung für Großdeutschland. 192 bzw. 192 steht für die Buchstaben 1, 9 und 2 des Alphabets, also A, I, B bzw. AIB für Adolf is back. 1488 steht für die 14 Words von David Eden Lane, kombiniert mit der Abkürzung Heil.
Siehe 88.
Der Code 14 Words steht für We must secure the existence of our people and a future for white children. Und bezieht sich auf ein Zitat des US-amerikanischen Rechtsterroristen David Eden Lane. Verfasser des Pamphlets Der Tod der weißen Rasse taucht auf im Kosmos des Anders Breivik und des NSU.
NSU, nationalsozialistischer Untergrund, Eigenbezeichnung WAW, weißer arischer Widerstand, W.O.T.A.N. Will of the Aryan Nation, sprich WOTAN, B und D, Bondage and Discipline, BWB, Brustwarzenbehandlung, BWT, Damenwäscheträger, Rahova, Racial Holy War, RS, Rollenspiele, SWP, Supreme White Power, Steigerung von WP, sprich White Power, PPS, Parkplatz Sex.
Ein Chaos zieht ein. Aus dem Chaos geboren auch der NSU. Teilgeboren im Chaos der Nachwendejahre. Chaos zieht ein in die Chiffren und Codes. Hier mischt sich anscheinend das PASEX-Alphabet in die Nazi-Kürzel aus Buchstaben und Zahlen. Aber das macht durchaus Sinn. In den leeren, klaffenden Raum des PASEX, des ostdeutschen Rotlichts, zogen zu Beginn der 90er Jahre die westdeutschen Luden und Rotlichtexperten ein. Den neuen Markt zu sondieren, zu kreieren, zu regieren. Dabei mit den ostdeutschen Brigaden, einer Mischung aus Ex-Stasi, Fußballschlägern, Unterwelt, paktierend, kriegführend. Während in die ostdeutsche Bergschlucht Chaos.
Verstehe ich nicht.
Die Bergschlucht Chaos. Irgendwo in Griechenland ein gähnender Abgrund. Ähnlich dem Ginnungagap, dem germanischen Weltenabgrund, in dem Breivik wartet.
Den Ginnungagap. Die ostdeutsche Bergschlucht Chaos.
In denen die ostdeutschen DDD-Horden bereits warteten.
Deutschland den Deutschen, nicht zu verwechseln mit DSDS, Deutschland sucht den Superstar oder der gewaltigen Oberweite einer Walküre, dreifach D.
Aus Westdeutschland die Agitatoren kamen, Führungskräfte der Republikaner, Funktionäre der westdeutschen Neonazis, Alt- und Immer-Nazis, um den gärigen Haufen.
Entschuldigung, hier der Autor, Clemens Meyer. Der gärige Haufen. Eine späte, mich begeisternde, aber auf die AfD-Bundestagsfraktion des Herbstes 17 gemünzte Wortkreation Gaulands.
Um den gärigen Haufen zu sondieren, zu organisieren, zu regieren. In einigen ostdeutschen Städten kam es zu Überschneidungen, weil das Rotlicht auf die Schlagkraft, Angriffskraft, Verteidigungskraft sogenannter Nazi-Skins angewiesen war. In Dresden aber ging wieder mal alles daneben.
Drei sächsische Städte in einem Satz. Kommt ein Mann zum Friseur. Nee, das war noch nicht der Satz. Gleich geht's los. Also, Der Friseur begutachtet den mit spärlichen Haarwuchs gesegneten Kopf des Mannes und jetzt kommt's.
Also der Satz, sagt der Friseur.
Es bleibt gleich. Dresden hin, Dresden her, Chemnitz auch nicht mehr.
Rainer Sonntag und Michael Kühnen. Es waren einmal zwei Nazis zwischen Ost und West. Der eine, Sonntag, kam aus dem Osten, war eine Art Hilfsvolkspolizist und ging vor der Wende in den Westen. Der andere, Kühnen, hochrangiger Neonazi, Funktionär, Aktivist, kam aus dem Westen. Und seine Priorität wurde der Osten. Beziehungsweise verfasste er 1990 den Arbeitsplan Ost, in dem es um den Aufbau Ost ging. Agitation, Nutzung der natürlichen Ressourcen, Rekrutierung, Einbindung der Vorortstrukturen, länderübergreifende Vernetzung. Sonntag war eine Zeit lang Kühnens Bodyguard, möglicherweise auch sein Geliebter.
Lügenpresse! Lügenpresse!
Und so ging der eine, Sonntag, nach Dresden. Der andere, Kühnen, wegen der eigenen Homosexualität aufgerieben im Kampf mit der eigenen Bewegung, WP, SWP, arbeitete bis zu seinem frühen Tod 1991 an der Causa Dresden, beziehungsweise Ostdeutschland. Es war einmal.
Die Kurzform bitte und zurück zum NSU. Romantisierende Musiken bringen uns nicht weiter in unserer dunklen Oper.
Morricones Musik beschreibt eine Welt aus Gewalt. Eine Gang verliert die Unschuld der Kindheit und übt brutale Gewalt aus.
Kapitalistische Gewalt. Töten, um anzueignen.
Ist nicht jede Tötung ein Akt der Aneignung und Auslöschung zugleich? Territorial, monetär, Gesinnung, Liebe, Rasse, Hass.
H, F, F, H. W, A, R. War. Wotan. 192.
Rainer Sonntag wurde erschossen. 1991 mit der Schrotflinte eines westdeutschen Bordellbetreibers. Als er, Sonntag und seine Mitstreiter für ein sauberes Dresden anscheinend so vehement eintraten. Westdeutschen Zuhältern auf die Füße traten. Sie bedrohten. Der Traum vom sauberen Dresden, in diesem neuen, sauberen Land. Andere sagen, es ging um Schutzgeld, um die Bewegung zu finanzieren. Sonntag und seine Kameraden waren auch an sogenannten Jagden beteiligt, meist auf rumänische Hütchenspieler, die zur Wende- und Nachwendezeit in ostdeutschen Städten auftauchten.
Wo ist die Kugel?
Wo ist der Ball?
Beate Zschäpes Vater, den sie nie kennenlernte, war Rumäne. Rainer Sonntag jagte Beates Vater... Beate Zschäpes Hass auf ihren verschwundenen rumänischen Vater führte zur Projektion des Hasses auf.
444 steht für Deutschland den Deutschen. 13-4-7 steht als Zahlencode für die Abkürzung MDG mit deutschem Gruß. In Deutschland und Österreich strafbar.
Warum ist das strafbar? Darf man jetzt nicht mal mehr Deutsch grüßen? Es ist ja wohlgemerkt kein großdeutscher Gruß, kein Heil, kein Walhalla. Es ist mir vollkommen egal, ob der Hitlergruß hin und wieder auch als deutscher Gruß bezeichnet wird. Rein analytisch gesehen steht MDG für nichts anderes als für einen unvoreingenommenen deutschen Gruß. Man darf doch in diesem Land Deutsch grüßen. Und da grüßen ja Fontane und Marx und Wagner und Thomas Mann. Da grüßen ja Bach und Goethe und Hölderlin und Eichendorff.
Eichenlaub. Teil der Auszeichnung Eichenlaub mit Schwertern. Und Ritterkreuz des Eisernen Kreuzes mit Eichenlaub.
13-4-7.
Ein Windstoß fuhr aus den betränten Auen und blitzt ein rotes Licht, das jeden Sinn bewältigte mit ungeheurem Grauen. Und wie vom Schlaf befallen, stürzte ich hin.
Fünfter Versuch.
Auf der Suche nach Stimmen, nach Meinungen, befragte der Autor dieses Stückes
Stück. Ein Stück Fleisch, ein Stück Dreck, ein Stück Geschichte, ein Stück Stuck, auf die Straße gefallen aus einem zerstörten Haus in Zwickau, Sachsen. Ein Stück Weges, ein Stück Brot, ein Bückstück, ein Stück Land, ein Landstück, ein Stück.
Befragte der Autor einen Freund und eine Freundin, beide aus dem Osten und in der Mitte bzw. der zweiten Hälfte der 70er Jahre geboren. Beide im weitesten Sinne Künstler, Schreiber, Publizierende.
Mann, Frau wird jetzt hier keine Rolle spielen. Also wer was gesagt hat. Genau wie es keine Rolle spielt, welche Rolle Beate spielte. Die Hausfrau, die Spinnenfrau, die Eva, die Waffenmeisterin, die Verteidigerin des Hinterlandes, die Femme Fatale, die Mitternachtsfrau, die Planerin.
Was hältst du vom NSU? Das ist vollkommen uninteressant. Also, der NSU, banal. Obwohl du aus Thüringen kommst und fast der gleiche Jahrgang bist.
Derselbe. Der gleiche. Wir reden hier über eine Gruppensex-Kombo. Anders kann dieses jahrelange Zusammenleben nicht möglich gewesen sein. Es ist uninteressant. Es ist.
Wir haben hier alles. Alles. Das Größte, was hier passiert ist. Ostdeutsche Jugendliche gehen in den 90ern in den Untergrund. Ihre Kindheit im Sozialismus. Also ich meine, sie wurden sozialistisch erzogen, wuchsen auf. Darum geht es nicht. Das hatten wir schon alles. Die Frage ist,
warum es keinen Roman dazu gibt. Keinen Zauberberg im Untergrund. Keine Reise in die Zwickauer Nacht, kein Thriller, sondern ein Klirren der Sprache, weil ganz einfach nichts dahinter steht. Der NSU inszenierte nicht. Er schuf keine Bühne. Es ist Nihilismus. Es ist uninteressant. Es ist Feigheit. Es ist feige, wie Breivik feige war. Man stelle sich vor, der NSU hätte in Neukölln zugeschlagen, sich in bewaffnete Auseinandersetzungen mit den Abu-Chakas und anderen Clans begeben. Nein, der Gemüsehändler, der Mann vom Internetcafé. Dazu die Selbsternennung zum NSU. Ohne dass der NSU in die Öffentlichkeit getragen wurde, wie die RAF, wie die Roten Brigaden, um ein gesellschaftliches Klima zu beeinflussen. Einflussnahme ohne zu beeinflussen. Terror ohne Angst. Kleinbürgerliche, sich selbst befriedigende Zelle in einem sogenannten Untergrund. Pure, faschistische, dumpfe Bosheit.
Aber das ist ein Roman. Eine Erziehung bzw. eine Verrohung der Gefühle. Sind sie uninteressant, weil sie ihren Namen nicht einbrachten, weil sie ihrem Terror anfangs keinen Namen gaben? Selbst Kapitän Nemo hatte einen Namen.
Freunde, das hatten wir doch alles schon.
Aber auch er versenkte Schiffe aus dem Verborgenen heraus. 20.000 Meilen unterm Meer.
Ein NSU-Boot. 20.000 Meilen unter dem Meer. Midnight lady, it's hard to find. Midnight lady, I call your name. And only you can ease my pain.
Sex. Die Propagandazeitschrift Kompakt beschrieb in der Sonderausgabe NSU, die Geheimakten. Warum Beate Zschäpe freigelassen werden muss. Beate Zschäpe nicht nur als V-Frau, als Agentin, sondern auch als sexuell treulos. Unter der Überschrift Ein flotter Dreier, schreibt der Kompakt-Herausgeber Jürgen Elsässer, ein ehemaliger Radikal-Linker und Autor für linke Zeitschriften wie Konkret, Junge Welt und Neues Deutschland, mit einer seltsamen Empörung und Akribie über Zschäpes angebliches Sexualleben. Hier in Bezug auf die Konstellation mit den beiden Uwes.
Ich zitiere. In der zweiten Hälfte des Jahres 1992 stellt Mundlos seine Freundin seinem besten Kumpel Uwe Böhnhardt vor. Ein schwerer Fehler, wie sich erweisen sollte. Als Mundlos 1994 zur Bundeswehr eingezogen wird, spannt der Jüngere ihm die Verlobte aus. Oder ist es umgekehrt? Geht der Partnerwechsel von Zschäpe aus?
Ich zitiere weiter. Dafür spricht, dass sie auch ansonsten nichts von sexueller Treue hält.
B und D.
Lebenshungrig, wie sie ist, hat sie bereits 1991 eine weitere Bekanntschaft gemacht.
BWB.
Die ist wahrscheinlich ausschlaggebend nicht nur für ihre weitere Radikalisierung, DWT. Sondern auch für ihre Kooperation mit dem Geheimdienst war. Strich ist.
Oho, der Geheimdienst.
Zitat Ende. Der Übergang von links nach rechts war bei Jugendlichen Anfang der 90er ein häufiger Vorgang. Es ging meist um Stärke. Ein attraktiveres Kollektiv wurde ausgewählt. Die Art des Andersseins gegenüber den politischen Realitäten wurde gewechselt. Häufig gab es Anstöße dazu im Freundeskreis. Die alles beherrschende Frage unter Jugendlichen in dieser Zeit war:
Bist du links oder rechts?
Ersatzfamilie im Chaos. Beginn einer Vergiftung, wie im Fall Beates. In der Nachwendezeit verlor man Jugendliche an Drogen oder an rechtes Gedankengut. Beate, die laut der Propagandazeitschrift Kompakt des ehemals linken, neu rechten Elsässer kurze Zeit in der Punkerszene zu Hause gewesen sein soll.
Die Schlussfolgerungen Elsässers, die auf einem Konglomerat aus Interpretationen sexuellen Verhaltens und angeblicher Aktenbeweise basieren, besagen: Der NSU ist eine Erfindung der Dienste, des BKA. Die Morde wurden, wie anfangs über Jahre von den Ermittlungsbehörden vermutet, im Kontext verschiedener Bandenkriminalität verübt, durch Deutschtürken.
Womit wir wieder bei
5
wären. Das Nichtbekenntnis des NSU. Elsässer führt nun genau die Absicht des NSU aus, so wie sie über Jahre von den Ermittlungsbehörden ausgeführt worden ist. Jeden der Getöteten, mit Ausnahme der Polizistin Kiesewetter,
dazu in Kürze mehr,
in den Sumpf des Verdachtes zu ziehen. Ihn die Absicht abzusprechen, als Bürger des Landes Handel zu treiben, eine Existenz mit vollkommen legalen Mitteln zu bestreiten. Das ist die Absicht des NSU, die sogar die Wortwahl der Presse und der Ermittlungsbehörden beeinflusste. Verrohung der Sprache.
Dönermorde.
Schürt der NSU also Ressentiments? Sieht sich ermutigt, weiter die Strategie des Schweigens fortzusetzen.
So wie Beate weiter schweigt. Aber schweigt sie wirklich? Sie lässt Hohn sprechen. Aus dem Gefängnis heraus verhöhnt sie die Opfer des NSU. Effektiv und einfach. In der Wahl der Verteidiger.
Sturm, Stahl, Heer. Sturm, Stahl, Heer.
Das ist ihr später Kommentar. Wie Paulchen Panther und die bearbeiteten Videos der Tatorte und Opfer ebenso späte Kommentare des NSU waren. Nichts als Hohn für die Opfer. Und hier schließt sich der Kreis und die drei sind wieder vereint. Miss Orpheus dreht sich um und sieht die Toten in der Unterwelt.
Versuch.
Die Zahlen geraten ins Chaos. Die Versuche geraten ins Chaos. Nichts ergibt Sinn. Theorien, die ins Leere laufen. Die Frage, wie konnte es dazu kommen und wann hat das begonnen? Unbeantwortet.
Wie konnte es dazu kommen? Wann hat das begonnen?
Ratlos, rückwärts suchende Profiler. Wenig Klares ist zu finden. Der Faden verliert sich im Labyrinth. Monströses im Monströsen. Ebenso Banales. Wenn Katzen sprechen könnten. Scheinbar erklärungslose Bosheit. Ein Mädchen liest die lila Kugel, träumt von dem Mädchen Alisa, das mit ihrem Vater Abenteuer auf fremden Planeten erlebt. Kapitel 1.
Chromoseka und die Spinne.
Chromoseka spielt Pogromli.
Ich zitiere: Als die Archäologen Alisa und ihr Vater zu der Grube rannten, zappelte bereits in den Armen einer gigantischen Spinne. Chromoseka setzte sich an den Rand der Grube, wischte das Gift vom Helm und sagte: Bitte verzeih mir, dass ich dich auf diesen bösartigen Planeten gelockt habe. Wahrscheinlich wird niemand von uns hier lebend wieder wegkommen.
Itsy bitsy spider went up the water spout. Down came the rain and washed the spider out. Out came the sunshine and dried up all the Itsy-bitsy spider climbed up the spout again.
Der Dichter Kuba, eine verlorene Seele, vaterlos aufgewachsen wie Beate Zschäpe, fand Halt in sozialistischen und kommunistischen Jugendorganisationen. Der Dichter Kuba folgte zumindest Illusionen, Utopien.
Welche Utopie hat der Faschismus?
Was uns zum 7. Versuch führt.
Vermeidung des Wortes Nationalsozialismus im Sozialismus, stattdessen Verwendung des Wortes Faschismus.
Und das soll jetzt verantwortlich sein für die Entstehung des NSU?
Gewissermaßen die Vorgeschichte, die Saat? Ist es mal wieder so eisig im Osten? Es ist scheinbar absurd, dass auf einem auf strikten Antifaschismus, Internationalismus ausgerichteten
Planeten
es spätestens in den 80er Jahren zu einem radikalen Anstieg rassistischer Straftaten kam. sich eine starke Neonazi- und Nazi-Skinhead-Szene entwickelte, die aber bei aller rigorosen Verfolgung durch Polizei und Staatssicherheit zerschlagen wurde, diese Szene nie, nicht einmal wesentlich geschwächt, kein Gegenstand öffentlicher Diskussion war. Die alten und neuen Nazis saßen ja ausschließlich im Westen.
Und dort saßen sie ja auch.
Parallel entwickelte sich ein Alltagsrassismus, Alltagsantisemitismus, der sich in einer Verrohung der Sprache entlud. Berlin, Berlin, Juden, Berlin in Fußballstadien. Oder die S-Bahn nach Auschwitz. Weiterhin wurde alles bis zur Vergasung betrieben. Hakenkreuze saßen wie Spinnen an immer mehr Wänden, in Schulbänken. Und Kriegsspiele gab es an Schulen bis zum Ende der DDR. Sogenannte Pioniermanöver, Fackelzüge der FDJ und so weiter.
Der Antifaschist nutzte faschistische Symbole.
Und so weiter und so weiter. Der Abbau von Empathie im sozialistischen Kriegsspiel auf der einen und der Abbau von Empathie im Kapitalismus auf der anderen Seite.
Treffen sich zwei, erzählen wir uns was Neues. Versuch 8, 9 oder 10 über das Monster.
Es war leichter und einfacher, an eine durch Europa streifende, willkürlich mordende und raubende Killerfrau zu glauben, als sich so etwas willkürlich, aber in bestimmten Mustern Mordendes wie den NSU vorzustellen. Wir erschufen uns die Killerfrau. Wir sammelten Material über die Killerfrau, deren DNA am Tatort des Kiesewettermordes auftauchte, an anderen Tatorten diverser Verbrechen in Deutschland sichergestellt wurde.
Ein Roman über die Killerfrau. Ein Film über die Killerfrau. Natural Born Killerfrau.
Es tauchte sogar ein Phantombild von ihr auf. Sie wurde die Phantommörderin genannt. Es hieß, sie stamme ursprünglich aus Tschechien. Wie die Waffe, mit der NSU alle seine Morde beging, aus Tschechien stammte.
Es hieß, sie würde sich als Mann verkleiden, wäre als Prostituierte nach Dänemark gekommen. Dann hätte ihre Reise in die Nacht begonnen. Es schien einfacher, solch eine Monstrosität zu erschaffen, als an ein rechtsradikales Killertrio zu glauben, das eben auch in den Kiesewettermord verstrickt war, beziehungsweise ihn beging.
So wie es immer weitere Theorien vom staatsgemachten NSU gibt, von Vertuschungsmorden an Uwe und Uwe gibt. Auch hier die Tendenz, eher an ein frankensteinsches Monster zu glauben, als an eines, das aus uns selbst geboren wurde.
Vom Frost in Stein gehauen, aus dem Spalier der Fichten, mir entgegen durch den Schnee, trat klirrend. Träum ich, sehe ich, was ich sehe? Ein Kind in Rüstung. Harnisch und Visier, im Arm die Lanze, deren Spitze blinkt. Im Fichtendunkel, das die Sonne trinkt, die letzte Tagesspur, ein goldener Strich. Hinter dem Traumwald, der zum Sterben winkt, und in dem Liedschlag zwischen Stoß und Stich
sah mein Gesicht mich an. Das Kind war ich.
Im Netz der Spinnenfrau oder 10 Versuche über den NSU. Ein Radio-Essay von Clemens Meyer. Es sprachen Bettina Kurt und Sascha Gerschak. Assistenz Johanna Fricke. Regie und Redaktion Michael Lissek.
Bang, bang, shoot 'em up, Destiny. Bang, bang, shoot 'em up, too. Nobody cares about me. Hey, Mother Earth, would you bring me back down safely to the sea? Around and around and around and around is all she ever said to me. I
Eine Produktion des Südwestrundfunks 2018.